Also, jetzt kommt wieder eine Cowboy-Stiefel-Predigt. Der nächste Teil. Übrigens, damit ihr das schon mal wisst und euch freuen könnt, beziehungsweise auch nicht die CDs einzeln bestellen müsst, wenn ihr Gemeindemitglied seid, das sind 4 CDs, es wird nochmal die vom ersten Sonntag drin sein, für dich nur das Beste, dann kommt die vom letzten Mal dazu, lass es ihn tun, dann kommt die von heute dazu und dann kommen noch die von 2 oder 3 Wochen dazu, es wird jedenfalls ein 4er-Set. Und wenn ihr Gemeindemitglieder dieses Jahr euren Mitgliederbeitrag bezahlt, ihr wisst ja, diese kleine rechtliche Formalität, wenn ihr euren Mitgliederbeitrag bezahlt, bekommt ihr ein solches CD-Set geschenkt. Sag mal geschenkt zu deinem Nachbarn. Geschenkt, gut. Ihr müsst also jetzt nicht heute alle den Büchertisch stürmen und die bestellen oder vom letzten Mal oder so, sondern ihr bekommt die dann geschenkt. Ehepaare dürfen sich aussuchen, ob sie 1 oder 2 Sets möchten. Wenn sie jeder Mitglied sind, haben sie Anspruch auf 2. Einfach könnt ihr euch schon überlegen, geschenkt. So, preis dem Herrn, weil das ist, ich finde, für mich ist das so eine entscheidende, grundlegende Botschaft, dass wir einfach, ich mache nichts, was ich nicht dem Vater tun sehe und was mein Mann nicht absegnet. Und dass wir in Übereinstimmung eigentlich gerne möchten, dass ihr die zur Verfügung habt. Weil wisst ihr, der Teufel ist nicht so sehr in erster Linie hinter unserer Seele oder hinter unserem materiellen Zeug her. Der Teufel ist hinter dem Wort her, das in unser Herzen fällt. Weil das Wort das ist, was die Frucht bringt. Ich fange im Epheser an. Im Epheser 2 nehmen wir den Faden nochmal auf vom letzten Mal. Da steht Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Du bist eine Schöpfung, ein Werk von Gott gemacht, um einen bestimmten Plan zu erfüllen, um einen bestimmten Lauf zu laufen, um etwas Bestimmtes zu tun, Werke, die Gott schon vorher für dich vorbereitet hat. Gute Werke. Werke, die andere segnen, aber auch die dich segnen. Und das ist, wie Gott eigentlich geplant hat, wie sein Segen hier auf der Erde funktioniert. Er nimmt dich, sein Werk, sein Geschöpf und segnet durch dich eine andere Person. Und wenn jeder das tut, dann ist jeder gesegnet. Dann segnet jeder und jeder ist gesegnet. Das ist, wie Gott die Menschen auf der Erde segnen will und was seine Anwesenheit praktisch überflüssig macht. Er muss nur noch anwesend sein in der Form dessen, der immer wieder vielleicht durch den Heiligen Geist an die Werke erinnert, ein bisschen Wegleitung gibt, damit wir nicht vom Weg abkommen. Lasst uns noch den Heiligen Geist einladen heute Morgen. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du unser Helfer bist, dass du der Lehrer bist, dass du uns in alle Wahrheit leitest und dass du uns an alles erinnerst. Und so bitte ich dich heute Morgen, dass du zu jedem Einzelnen redest, an der Stelle, wo du zu ihm reden möchtest, wo du ihn ansprechen möchtest. Und Herr, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du wirkst, dass du das Wort auslegst, dass es etwas zu tun hat mit unserem Leben. Und Heiliger Geist, ich will dir nicht im Weg stehen, sondern ich will die Dinge sagen, die du gibst, frei und ungehindert. Und ich danke dir für offene Herzen. Und ich danke dir, dass das Maß an Offenbarung und an Erkenntnis deines Willens in dieser Gemeinde zunimmt. Halleluja, Vater, und ich danke dir, dass wir die Werke tun werden, die du für uns vorbereitet hast, weil das ist, was unsere Seele befriedigen wird und was uns am meisten glücklich macht auf dieser Erde. Und nebenbei versorgst du uns mit allem, was wir brauchen. Ich danke dir dafür, Herr, in Jesu Namen. Amen. Matthäus 11. Wir haben darüber geredet, dass Gott für uns nur das Allerbeste vorbereitet hat. Das war die erste Predigt. Das Jahr 2010 wird das beste Jahr, was du jemals hast. Dann haben wir darüber geredet, dass wir dazu geschaffen sind, nicht uns selber die Dinge auszudenken, sondern dass wir es ihn tun lassen können, einfach durch uns. Er ist der es tut und wir sind die Gefäße. Wenn du mehr über Gefäße wissen willst, musst du dir die Heilungsschule von Mittwoch holen. Da ging es viel um Gefäße. Wir sind die Gefäße für seine Kraft, für seine Herrlichkeit. Und trotzdem erleben wir oft nicht die Herrlichkeit, die wir haben wollen oder sehen wollen im Alltag. Wir fühlen sie nicht oder wir erleben sie nicht. Manchmal scheint die Kraft Gottes wie weggeblasen, wenn ich durch die Tür rausgegangen bin. Man kann nicht über dieses Thema reden, über das Thema, dass Gott alles für uns vorbereitet hat und wie wir da reinkommen können, ohne darüber zu reden, was Hindernisse sind, die verhindern, dass die Kraft Gottes in uns und durch uns wirksam werden kann. Und es mag im Einzelnen die unterschiedlichsten Hindernisse geben. Der Heilige Geist hat mir 3, sage ich mal, Gruppen von Hindernissen gegeben. Und mit der ersten werden wir uns heute beschäftigen. Und ich glaube auch, dass das die ist, die am häufigsten vorkommt. Matthäus 11, Abvers 2. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er 2 seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Vielleicht erst mal so weit. Johannes der Täufer, der Johannes, der Jesus getauft hatte, der Johannes, der es eigentlich wissen sollte, wissen müsste, wissen könnte, der Johannes, der im Gefängnis saß, wegen einer Tussi, wegen den elitären Wünschen oder auch wegen der Angst der Mutter dieser Tussi, die nämlich ihre Tochter dazu angestachelt hat. Deswegen saß er im Gefängnis und plötzlich war er in einer Situation extrem unter Druck. Extrem unter Druck. Er war im Gefängnis, er war zum Tode verurteilt, denn er wusste, sein Kopf würde präsentiert werden. Und plötzlich ist ihm seine Zuversicht weggerutscht und er hat angefangen, Anstoß zu nehmen. Und er hat angefangen, sich zu überlegen, Mann, ist das wirklich der? Und wenn das wirklich der ist, ich meine, er hat ihn ja getauft, warum holt er mich nicht raus aus dem Gefängnis? Warum bin ich dann hier, wenn das der Retter der Welt ist? Warum sitze ich im Gefängnis? Ich bin sein wichtigster Mitarbeiter oder einer seiner wichtigen. Ich habe den Weg gemacht. Wieso sitze ich im Gefängnis? Er nimmt Anstoß, weil der Druck so groß ist. Weil er Angst hat, wie jeder Mensch. Er hat Angst zu sterben. Und eins musst du sehen, Johannes war nicht von neuem geboren. Jesus sagt von Johannes, dass er der Größte unter dem alten Bund war. Der Größte von allen, größer als Mose, größer als Abraham, größer als Elia. Aber er sagt auch, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Du kannst dich also nicht rausreden, ja, Johannes hatte auch Todesfurcht. Wir wissen, wie wir Todesfurcht überwinden können. Er saß da und er hat sich geärgert. Und er hat sich gefragt, habe ich das wirklich richtig gemacht? War mein Leben umsonst? Sterbe ich jetzt womöglich für den Falschen? Und dann hat er 2 seiner Jünger hingeschickt. Und Jesus gibt folgende Antwort an ihn. Vers 4. Im Matthäus 11. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündet. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Mit anderen Worten, Jesus ermutigt Johannes. Johannes hätte sich auch anders entscheiden können. Schaut in der Apostelgeschichte, einige Zeit später sitzt Petrus im Gefängnis. Und er lobt und preist und sie singen und preisen den Herrn. Paulus sitzt im Gefängnis und preist den Herrn. Petrus wird von einem Engel befreit. Und bei Paulus und Silas gehen die Türen plötzlich auf. Er hätte das tun können, denn er war der, der gehört hat, wie die Stimme vom Himmel kam und gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn. Und viel mehr noch, er hat schon gewusst, als Jesus an den Jordan kam, dass er ihn taufen muss. Er hat es gewusst, Jesus kam zu ihm und er hat ihn getauft und er hat die Zeichen gesehen. Die Taube oder der Heilige Geist, der in Gestalt einer Taube auf ihn kam. Und Johannes war jemand, der von Mutterleib an ausgesondert war für die Dinge Gottes. Der war nicht so in Sünde und Verblendung verstrickt, dass er die Gegenwart Gottes und die Zeichen Gottes nicht wahrnehmen konnte. Das war mit den anderen Leuten so. Deswegen haben manche nur gesagt bei der Taufe Jesu, oh, es hat gedonnert oder was war das? Aber Johannes hat diese Form des Heiligen Geistes gesehen und er hat die Stimme gehört, die bestätigt hat, dies ist mein geliebter Sohn. Und mindestens noch jemand muss es gehört haben, nämlich der, der es hier aufgeschrieben hat im Evangelium. Oder es ist ja sogar in mehreren Evangelien. Denn sonst würde da nur stehen, als Jesus getauft wurde, wenn niemand den Heiligen Geist in Form der Taube gesehen hätte, würde das nicht dastehen und es würde auch nicht dastehen, eine Stimme vom Himmel sagte, dies ist mein geliebter Sohn. Sondern da würde dann stehen und als Jesus getauft wurde, donnerte es kräftig. Er wusste es, aber weil die Bedrängung so groß war, weil er so unter Druck war, hat er angefangen, Anstoß zu nehmen. Hat er angefangen, skeptisch zu werden. Ist das wirklich der Richtige? Und wenn ja, warum rettet er mich dann hier nicht raus? Und Jesus gibt ihm ganz klar die Antwort. Was für Zeichen geschehen? Nämlich, dass Blinde sehend werden und Lahme gehen und Aussätzige werden rein und Taube hören und Tote werden auferweckt. Und vor allem, und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft für Johannes. Amen wird das Evangelium gepredigt. Es ist der da, der die gute Botschaft der Versöhnung bringt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Er erinnert ihn auch ein Stück weit dran. Nimm nicht Anstoß an dem, was passiert. Denn Johannes wusste nicht, dass Jesus gekreuzigt werden würde. Die Jünger, seine 12 und auch die anderen, die hatten dann schon ein Bild davon und hatten eine Ahnung, okay, es ist Jesus passiert. Das heißt also, ich muss mich nicht fürchten, wenn es mir passiert, denn sie haben ihn gekreuzigt. Es kann also passieren, dass ich um des Glaubens willen getötet werde. Aber für Johannes war das eine neue Situation und darum ermutigt Jesus ihn. Nimm nicht Anstoß, sondern freu dich an den Dingen, die geschehen. Du hast deinen Lauf vollendet. Du hast genau das Richtige getan. Das ist, was Jesus hier an Johannes schickt. Johannes hat Anstoß genommen. Warum ist Jesus das so wichtig? Er hätte ja einfach auch sagen können, komm, sag ihm die Zeichen, dann wird er es wissen. Aber er hat ihn ein Stück weit noch ermahnt. Selig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Wer sich nicht an mir ärgert, könntest du auch sagen. Warum? Weil er wusste, Anstoß zu nehmen, verhindert den Segen. Anstoß zu nehmen, sich zu ärgern an irgendetwas, was mit den Dingen Gottes zu tun hat, ist ein Segensblocker. Und um die geht's. Segensblocker. Welche Dinge blockieren unseren Segen? Ich kann mich erinnern, wir haben im Studium, wenn du in der DDR studiert hast, dann hast du immer drei Fächer im Nebenfach studiert, ob du wolltest oder nicht. Russisch, Marxismus, Leninismus und Sport. Die sozialistische Persönlichkeit hatte einen gesunden Körper zu haben. So, wir hatten also Sport und das war Pflichtfach. Ohne Sporttestat kein Abschluss. Und man musste irgendwelchen Sport machen und irgendwann bin ich dann da beim Volleyball gelandet. Das war noch ganz lustig. Und beim Volleyball, da gibt's eine Position, wo du als Blocker fungierst. Wenn du nämlich direkt am Netz stehst, dann gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst den Ball jemand anders zu oder du blockst den gleich. Ja, der Ball kommt und du nimmst die Arme hoch und springst und blockst den zurück und schon ist er wieder auf der anderen Seite und ist das Problem der anderen wieder. Ja, so ein Block musst du dir vorstellen. Oder es gibt auch manchmal, dass sogar zwei Spieler nebeneinander einen Block machen. Und so ein Blocker musst du dir vorstellen. Jedes Mal, wenn du dich am Wort Gottes ärgerst, anstatt darüber nachzudenken und dich auszustrecken, dass du es besser verstehst, jedes Mal wird dein Segen blockiert. Jedes Mal ist ein Block, ein Stein, ein nicht wegzubewegender Fels zwischen dir und deinem Segen. Jedes Mal. Jedes Mal. So eine Botschaft heute Morgen. Preis dem Herrn, ich sag dir was, das ist die beste Botschaft, eine der besten Botschaften kann das für dich sein. Und es kann auch die sein, wo du wieder rausgehst, Anstoß nimmst und dich wieder ärgerst. Aber diesmal wird der Heilige Geist dich erinnern an das Muster, das dann passiert. Und zumindest kannst du dann nicht mehr sagen, ja, ich hab's ja nicht gewusst. Kein Segen, solange du dich ärgerst. Im 1. Timotheus 1, Vers 4 ermahnt Paulus Timotheus, sich nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Ja, es gibt eine Menge in diesem Buch drin, es gibt eine Menge Dinge hier drin, die ich nicht verstehe. Und du kannst mich danach fragen und ich werde dir sagen, es tut mir leid, ich kann es dir nicht sagen. Aber ich habe schon rausgefunden, warum Geschlechtsregister drin stehen. Damit du nämlich sehen kannst, dass auch Jesus selbst in seiner Verwandtschaft ein paar, wie soll ich sagen, taube Nüsse dabei hatte. Oder ein paar Verwandte, deren man sich nicht unbedingt rühmt. Da waren Prostituierte, ja, und selbst König David. Ich meine, warum hat David den Tempel nicht bauen können? Weil so viel Blut an seinen Händen war. Und nicht alle, die er getötet hat, hat er im Namen und im Auftrag des Herrn getötet. Ja, ihr wisst, was ich meine. Da waren Mörder, Ehebrecher dabei, da waren Leute dabei, die unfähig waren, die feige waren, die sich verdrückt haben. Da waren solche Leute dabei wie Judah, der seinen Bruder verkauft hat und so weiter. Da ist jenes in der Verwandtschaft drin gewesen. Ja, deswegen sind Geschlechtsregister drin, dass du ermutigt sein kannst, wenn du an deine Vorfahren, deine Verwandten denkst und sagst, Herr, danke, wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch, ich bin von Neuem geboren, du bist mein Verwandter. Und schon ist das Leben leichter und schon kannst du sehen, sie sind Menschen, die Jesus brauchen, die noch leben und kannst ihnen dienen. Und ärgerst dich nicht mehr drüber und denkst die ganze Zeit, Mann, so liebe Verwandte, wie dieser oder jener hätte ich auch gerne. Ja, und wir haben mit diesen Dingen zu tun. Weißt du was, deine Verwandten können ständig ein Stein des Anstoßes für dich sein. Deine Verwandten können dich abziehen vom Gottesdienst, können dich abziehen von der Gemeinde, können dich abziehen von allem, weil sie ständig das, was sie nicht verstehen, interpretieren. Ja, auch Jesus hatte solche Situationen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass meistens Leute so, und versteht das richtig, es ist nichts dran, es ist nichts Schlimmes, wenn man eine Frage stellt. Aber zum Beispiel, wenn ich in der Bibelschule bin und ich sage häufig in der ersten Stunde, stellt noch nicht so viele Fragen, schreib dir deine Frage auf. Und wenn ich sie bis zur vorletzten Stunde nicht beantwortet habe, dann komm in der Pause und frag mich. Weil entweder fragen die Leute was sowieso dann in der nächsten oder übernächsten Lektion drankommt, oder es ist eine solche Frage. Es gibt nämlich auch die Leute, die von ihren eigenen Dingen ablenken wollen und deswegen fragen sie dich etwas. Ich hätte mal eine Frage. Und wenn jemand schon so kommt, dann weiß ich schon meistens, was kommt. Weil die Frage fängt dann meistens an, du hast vorhin gesagt, meinst du das? Und spätestens an der Stelle möchte ich sagen, ja, ich meine, was ich sage. Und speziell, wenn ich das Wort Gottes lehre, bereite ich mich sehr gut vor. Und es müsste schon sehr dumm zugehen, dass ich etwas sage, was ich absolut nicht so meine. Wenn ich zum Beispiel sage, der Schutz Gottes ist immer und überall da für dich, dann meine ich genau das, weil das sagt das Wort. Aber ich werde mich nicht auf den Ast rausbegeben, warum deinem lieben Verwandten oder deinem lieben Bekannten dieses oder jenes passiert ist, warum dieser oder jener gestorben ist. Das ist nicht meine Aufgabe. Da sind wir wieder bei den Fabeln, bei den Legenden, denn ich müsste werweisen, ja, was war denn wie und was? Und solche Dinge führen immer, immer, immer auf den Holzweg. Ja, vielmals kommen Leute und sagen, ja, weißt du, da war diese ganz liebe Frau und sie hat so gebetet und es ist trotzdem nichts passiert. Ja, und das Kind ist trotzdem gestorben und das Einzige, was ich dazu sage, ist, ja, das ist sehr traurig. Aber es war nicht Gottes Plan und es hätte einen anderen Weg gegeben. Und wenn du heute hier rausgehst, weißt du, wann immer du dich über irgendetwas ärgerst oder wann immer du etwas nicht verstehst, es hätte einen anderen Weg gegeben und jeder Einzelne kann einen anderen Weg gehen. Du kannst dich immer entscheiden. Du kannst dich immer entscheiden. Vielleicht fühlst du nicht, dass du dich entscheiden kannst. Aber du kannst es. Oh, ich fühle so vieles nicht. Es gibt so vieles, was ich nicht fühle. Ich fühle mich manchmal gar nicht verheiratet, wenn ich allein unterwegs bin. Da fühle ich manchmal nicht, dass ich verheiratet bin. Ich weiß gar nicht, wo ich das fühle. Okay, ich könnte meinen Ring fassen. Gut. Aber egal, ob ich das fühle oder nicht, das wird nicht ein Millimeter an meinem Handeln verändern. Ich werde mich genauso benehmen, ob ich mich verheiratet fühle oder nicht, denn ich bin verheiratet. Da gibt's Papiere drüber, da gibt's Zeugen dafür und das ist ein Fakt. Und selbst wenn ich mich nicht so fühle, ist das so. Und genauso gilt das zum Beispiel auch, ich bin errettet. Ich fühle mich nicht immer errettet. Ich fühle mich manchmal so, als ob ich viel Rettung brauche. Und trotzdem auch wenn ich mich nicht so fühle, ich bin errettet. Ich bin errettet, ich bin errettet. Ich bin von Neuem geboren und Christus lebt in mir. Und ich kann immer das Richtige tun, weil er in mir lebt. Der Heilige Geist in mir ist immer bereit, mir zu helfen und mir zu sagen, wo der richtige Weg lang geht. Immer, immer, immer. Die kleine Frage ist nur, ob ich es hören will. Matthäus 18, Vers 7. Wir werden uns heute noch ein bisschen weiter mit dem Anstoß nehmen beschäftigen. Genau, das lese ich mal aus der Übersetzung von Manfred vor. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Es ist zwar unumgänglich, dass Anstöße zur Sünde kommen, doch wehe dem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Elberfelder sagt an dieser Stelle, wehe der Welt der Verführungen wegen. In der Fußnote steht dann auch Anlässe zur Sünde. Mit anderen Worten, die ganze Welt um dich herum ist voll von Gelegenheiten, wo du Anstoß nehmen kannst. Du kannst an allem Anstoß nehmen. Du kannst an allem Anstoß nehmen, wenn du Anstoß nehmen willst. Und ich sage dir, warum das so leicht ist. Weil du einen Helfer hast. Der Teufel will, dass du Anstoß an allem nimmst. Und für das setzt er dir so einen kleinen Dämonen hinters Ohr. Er muss mal wegschießen, so einen kleinen Dämonen. Und er sagt die ganze Zeit irgendwas. Hast du jetzt da gehört? Hast du jetzt da gehört? Jetzt musst du mal losen. So nicht. So nicht. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Und du gehst raus und der Teufel sagt, es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Dieselbe Situation. Du hast Gelegenheit, Anstoß zu nehmen. Und dieselben Sätze. Und du könntest sagen, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und die Predigt ist so wunderbar. Tralalala. So, du kannst immer sagen, danke Herr, danke Herr. Und wenn ich das Wort nicht verstehe, und ja, es trifft mich, es erschüttert mich in Mark und Bein. Und Mann, wenn ich das höre, da weiß ich muss einiges verändern. Ich bin sowas von auf dem Holzweg. Aber danke Herr, du stellst meine Füße wieder auf festen Grund. Ich danke dir für Pastor Manfred, für Pastorin Katharina, dass sie mir diese Hilfestellung geben, weil irgendwann wäre dieser Holzweg unten faulig und dann kracht's und dann liegst du auf dem Boden. Und so ist es. Leute, wir haben so viele Leute, Manfred und ich, so viele Menschen schon gesehen, die Anstoß genommen haben an etwas, was wir gesagt haben, an etwas, oder auch nur, dass wir etwas zu einem bestimmten Thema sagen, weil wir über Geld reden, weil wir über dies reden, weil wir Dinge direkt ansprechen. Und sie rennen raus und soll ich dir sagen, was passiert? Sie verpassen den Plan Gottes, weil der Plan Gottes hier weiterging. Und das ist, was passiert. Wieder und wieder und wieder und wieder. Anstoß ist ein ganz schlechter Ratgeber. Und ich will dir sagen, wo kommt das her, dass ich Anstoß nehme? Wir haben es uns vorhin schon angeschaut bei Johannes dem Täufer. Der erste große Komplex, wo Anstoß nehmen herkommt, ist Furcht. Wenn ich mich vor irgendetwas fürchte, werde ich ungemütlich, fange ich an rumzumotzen. Wenn ich mich vor der Veränderung, von der ich weiß, dass sie richtig ist, weil eigentlich hat es ja nicht nur der Pastor gesagt, sondern eigentlich hat ja der Heilige Geist direkt in mein Herz geredet. Deswegen betrifft mich das nämlich. Denn wenn der Pastor etwas sagen würde, was mich nicht betrifft, könnte ich einfach aufstehen und sagen, naja, Heiliger Geist, es betrifft mich nicht, würde der Heilige Geist sagen, ja, stimmt. Und dann könnte ich rauslaufen, hätte Frieden und mich mit den Dingen beschäftigen, die mich betreffen. Ich nehme ja Anstoß, weil irgendetwas in mir darauf reagiert hat. Weil ich Furcht habe vor bestimmten Veränderungen. Weil ich Angst habe, mein Leben so radikal umzustellen. Weil vielleicht im Zweifelsfalle ich sogar meinen Job aufgeben müsste, wenn ich mal konsequent zu Ende denke. Weil ich hätte den Job vielleicht gar nicht, wenn ich auf den Herrn gehört hätte und nicht aus der Gemeinde rausgegangen wäre und nicht in eine andere Stadt gegangen wäre. Oder was weiß ich, dann hätte ich diesen Job gar nicht. Sondern ich wäre da, wo der Herr mich hinhaben wollte. So Furcht, natürlich habe ich Angst, wenn Veränderungen kommen. Aber das Wort Gottes ist voll von fürchte dich nicht, und ich habe es extra rausgesucht. Ich kann jetzt nicht lange über Furcht reden, das ist die Predigt zu kurz. Freiheit von Furcht, 14 CDs. Für 55 Franken, heute zum Sonderpreis für 50 Franken, wenn ihr es mitnehmt heute. Aber ihr braucht das Zeug, und versteht mich richtig, wenn ihr euch mal die Buchhaltung anguckt, der Büchertisch ist nicht das, woran sich die Gemeinde gesund stößt. Einfach nur mal, dass ihr die Relationen wieder habt, ja. Wo kriegst du 14 Musik-CDs für 50 Franken? Und hier ist mehr als ein paar gute Lieder drauf. Hier ist mehr als ein paar Streicheleinheiten für deine Seele drauf. Hier ist Veränderung für dein ganzes Leben. Und du kannst Furcht überwinden. Du kannst Furcht überwinden, wenn du es willst. Und es ist leicht. Vor allem, wenn du es das erste Mal geschafft hast. Ja, wenn du dich überwunden hast und du hast es getan. Furcht ist eine Wurzel für Anstoß. Weil du weißt genau, Furcht bringt Vermeidungsverhalten hervor. Ja, und du versuchst, Dinge zu vermeiden. Du versuchst, Dinge aus dem Weg zu gehen. Leute fürchten sich vor mir, weil sie vermeiden wollen, dass das passiert, was in ihrer Vorstellung ist. Und ich sage dir heute was. Eine befreiende Botschaft für alle, die sich vor mir oder vor Pastor Manfred fürchten. Die befreiende Botschaft ist, es wird dir nicht passieren, was du in deinen Gedanken planst und denkst, was dir passieren wird, wenn du mit uns redest. Deswegen empfehle ich dir, versuch es einmal. Versuch es einmal. Was wird schlimmstenfalls passieren? Schlimmstenfalls wird passieren, dass du feststellst, dass wir Menschen sind, die hin und wieder auch eine Gefühlsregung haben. Das ist, was dir im schlimmsten Fall passieren könnte. Mehr wird nicht passieren. Wir werden dich weder schlagen, noch beschimpfen, noch aus der Gemeinde schmeißen, noch sonst irgendetwas tun. Und ich frage mich immer, wo die vielen Leute sind, die das irgendwo rum erzählen und die das dann auch mal betroffen hat, die das irgendwie verifizieren können. Ich möchte gerne mal jemanden treffen, dessen Leben ich zerstört habe. Ich würde mich gerne mal mit so einer Person zusammensetzen. Nein, ich sage das ganz ehrlich. Ich möchte mich auch bei der Person entschuldigen, wenn es denn wirklich so ist, und ihr vielleicht helfen, von dem wieder wegzukommen und das zu überwinden. Und da sind wir schon bei der zweiten Wurzel von Anstoß nehmen und sich ärgern. Und da hängt nämlich die Angst sehr oft mit drin, das ist Verletzung. Und jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, ist verletzt worden und wird verletzt, und ich kann dir nicht mal garantieren, dass es nicht wieder passieren wird. Aber wir haben jemand, der Heilige Geist stellt sich unter anderem vor als Tröster, als jemand, der uns von unseren Wunden, von unseren Verletzungen auf den Weg der Heilung führen und begleiten will. Jemand, der möchte, dass wir aus dem Gefühl von Verletztheit rauskommen, dass wir lernen, Heilung zu empfangen, dass wir lernen, in der Freiheit der Kinder Gottes zu wandeln. Und nicht ständig in unserem Kopf das alte Programm abläuft, was irgendwann, irgendwo, irgendjemand mal gemacht hat. Wisst ihr, Jesus ist auch sehr viele Male verletzt worden. Viele, viele Male, die wollten ihn umbringen. Wann hat dies letzte Mal jemand umbringen wollen? Kommt nämlich dazu, nicht nur Verletzung, sondern kommt auch dazu, dass wir so extrem überempfindlich sind. Dass wir so extrem überempfindlich sind. Ja, der Ordner, der hat mich an der Tür gar nicht richtig nett begrüßt. Als ob das der Grund ist, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Der Ordner ist dazu da, um hier eine gewisse Ordnung zu halten. Und wisst ihr was? Das ist richtig, dass die Ordner ein bisschen nach Autorität aussehen. Soll ich euch sagen, warum? Weil sie in unserem Namen, Manfred und ich, die wir den Mietvertrag unterschrieben haben und unseren Kopf vor dem Staat rein rechtlich dafür hinhalten, was hier in diesen Räumen abläuft, weil wir sie beauftragt haben, in unserer Autorität zu schauen, dass niemand zu Schaden kommt, dass es jedem gut geht, dass die Dinge ruhig und geordnet ablaufen. Also sei nicht pikiert, wenn der Ordner dir vielleicht das ein oder andere Mal sagt oder dich auf was hinweist. Und es ist gut, Autorität auszuüben. Und es ist gut, wenn ich den René gerade so schön sehe, so auszusehen, als ob man Autorität hat. Dann ist es nämlich leicht für die Leute, die mal einen Ordner suchen, weil sie was wissen müssen oder was sagen wollen, so sie zu finden. Und ganz abgesehen davon, du darfst auch als Nicht-Ordner so aussehen, als ob du Autorität hast. Weil wir haben alle Autorität im Namen Jesu. Und die Autorität, wenn jemand vergessen hat, auf der Toilette zu spülen, das zu machen, die hat jeder. Jeder von uns. Oder das Papier aufzuheben, was jemand anders runtergefallen ist. So viel Autorität hat jeder. Ich meine, du willst Autorität haben über Dämonen und über weiß ich was alles, über den Teufel. Und hast nicht so viel Autorität über dich selbst, dass du einfach dich mal demütigen kannst und jemand anders dienen. Ja, ich war das nicht. Das macht doch nichts. Das macht doch nichts. Und ein dritter Grund, wir sind schon mittendrin eigentlich, der dritte Grund für Anstoß nehmen ist schlichtweg dieses hässliche Wort, aber ich sage es jetzt deutsch und deutlich, Egoismus. Ich. Wie kann der mir sowas sagen? Wie kann die mit mir so umspringen? Ich fühle mich aber nicht so. Ich fühle mich nicht danach, als ob ich einen Dienst machen möchte. Ich möchte nur das schöne Wort Gottes haben. Ich fühle mich nicht so, als ob ich jetzt was heute für den Kaffee bezahlen möchte. Es ist doch Apero. Wieso sollte ich was dafür zahlen? Ja, mein Schatz, weil es was gekostet hat, den Kaffee zu besorgen. Schlichtweg deswegen. Und weil die Gemeinde Gottes einen Auftrag hat und weil wir mit dem Herrn über das Geld, was er uns zur Verfügung stellt, Rechenschaft abgeben und haushalten müssen. Und es ist übrigens auch Egoismus, wenn du dann, wenn es gratis gibt, 5 Flaschen nimmst und ansonsten bringst du deine eigene immer mit. Versteht mich richtig, du kannst immer deine eigene mitbringen. Aber warum trinkst du dann nicht daraus, wenn es gratis Apero gibt? Das ist Egoismus. Einfach schlichtweg Egoismus. Ich möchte aber jetzt hier im Gottesdienst, habe ich Durst und jetzt möchte ich hier meine Cola oder meine Fanta trinken. Das ist Egoismus, denn ich weiß nicht, ob du einer von denen bist, die überhaupt beteiligt waren an den Zahlungen für diesen Teppich. Und ich weiß auch nicht, ob du ein Teil des Reinigungsteams bist, die jede Woche dafür sorgen und die hier auf Knien rutschen und versuchen, die Flecken rauszukriegen, die irgendjemand, weil er jetzt gerade seine Cola trinken muss, da reingemacht hat. Ja, ich meine, ich weiß, ich sage heute Sachen sehr deutlich. Ich trainiere euch im Anstoß nehmen oder eben nicht. Du kannst die ganze Zeit denken, ja Herr, eigentlich stimmt das. Weil das stimmt. Das stimmt. Diese Räume gehören dem Herrn. Die gehören nicht dir. Die gehören dem Herrn. Du darfst hier sein und ihn anbeten. Aber sie gehören nicht dir. Ja, aber ich bin doch die Gemeinde. Ja, aber die Räume gehören nicht der Gemeinde, sondern wir verwalten sie. Wir dienen, wir bedienen diese Räume für den Herrn. Manchmal fragen sich Leute, ja, was muss man bei euch machen, dass man Leiter sein kann oder dass man was mitmachen kann? Lies deine Bibel, da steht's drin. Wer der Leiter sein möchte, muss anfangen zu dienen, muss anfangen von seinem Ego-Trip runterzukommen und muss lernen zu sehen, was ist für die anderen gut. Was ist für die anderen gut, nicht nur für dich. Ja, ich mache ja keinen Fleck hierhin. Nein, du vielleicht nicht, aber andere, die vielleicht nicht so sind wie du. Ich mache ja dies oder jenes nicht. Meine Schuhe sind ja sauber, wenn ich sie auf den Sitz lege oder was weiß ich. Ja, deine vielleicht. Aber wir bewegen uns hier nicht im luftleeren Raum. Ja, ich könnte noch hunderte von Beispielen nennen. Aber ich glaube, jeder von euch weiß selber. Und übrigens, Egoismus kann man ganz leicht überwinden. Ist ganz leicht. Ist ganz leicht. Jedes Mal, wenn du ich denkst, fragst du dich, ist das wirklich ein berechtigtes Ich? Ich möchte jetzt von dem, vergiss es, schau, wem kann ich dienen? Wer hat, gibt es jemand anders, der vielleicht was möchte? Kann ich jemand anders zuvorkommen? Nicht ich muss der Erste sein davon, weil, oh, sieht schon wieder so wenig aus. Und ich sage euch, das täuscht. Rots müssen jedes Mal mit einem Berg von Resten fertig werden. Das täuscht. Ich kann es euch sagen, das täuscht sehr. Und ganz abgesehen davon, wir sind ja alle nicht so vom Fleisch gefallen, dass wir gerade umfallen, wenn wir uns jetzt nicht so bis hier oben satt essen heute. Und ganz abgesehen davon, wenn jeder, der mit so einem großen Hunger kommt, was mitbringt, dann ist auch für jeden für so einen großen Hunger da. Wenn du für so einen großen Hunger mitbringst, dann kannst du ja von jemand anders was essen, du kannst andere Sachen essen, aber es ist genügend und jemand anders kann seinen großen Hunger mit deinen Sachen stillen. So leicht ist es, Egoismus zu überwinden. Du denkst nicht mehr, was für dich gut ist, sondern du lernst, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und du dienst den anderen. Wenn du überhaupt nicht so richtig weißt, wie du einen Zugang finden kannst, nimm den Philipperbrief und lies Philipper 2. Das Kapitel Philipper 2. Lies vielleicht 10, 20, 30 Mal langsam hintereinander durch. Ja, da liest du etwas über die Gesinnung, die du bekommen hast, als du von Neuem geboren wurdest. Und es ist deine Entscheidung, in deiner alten Gesinnung weiterzuleben. Und dann kommt eben immer der Anstoß. Wie kann der mir jetzt das letzte Stück wegnehmen? Wie kann der jetzt am Büchertisch vordrängeln? Ich will doch jetzt nur schnell eine Frage stellen. Ich kann mich doch jetzt nicht da hinten in der Schlange anstellen, weil ich nur eine Frage habe. Doch, kannst du. Du kannst nämlich in Demut das Anliegen der anderen höher achten als deins. Preis dem Herrn. Und jetzt schauen wir uns eine Frau an, die das Geheimnis, wie sie zu ihrer Gebetserhörung gekommen ist, rausgefunden hat. Aber vorher will ich euch noch eins sagen. Es ist ja nicht so, dass der Ärger oder der Anstoß, dass das immer von uns selber kommt. Oftmals ist ja da irgendeiner, der uns dann schon sagt, hey, hast du es gehört? Weißt du es? Jetzt. Und meistens ist ja irgendjemand, der uns dabei hilft, uns zu verärgern oder Anstoß zu nehmen. Und lass dich nicht an diesen Ort bringen. Lass dich nicht an den Punkt bringen, wo du anfängst, dich zu ärgern. Ja, du kannst mich heute Morgen anschauen, du kannst sagen, oh, was hat sie denn heute Morgen an? Wie kann die da jetzt mit so komischen Stiefeln? Sieht ja furchtbar aus. Aber du wirst Anstoß nehmen, du regst dich auf oder du ärgerst dich über irgendetwas, was ich sage, und du gehst, ohne das gute Wort zu nehmen. Du gehst, ohne dass du das gute Wort nimmst, was für dich vorbereitet war. Ja, ich bin ein Gefäß und jedes Gefäß sieht irgendwie aus. Aber wenn du immer nur Anstoß nimmst an der Flasche, wie die Weinflasche aussieht von außen, dann wirst du nie ein Glas Wein trinken können. Und du wirst auch nie was essen können, wenn du Anstoß an der Verpackung nimmst. Und das musst du dir bewusst machen. Und es ist unmöglich. Es gibt ja dann noch die ganz Schlauen. Es gibt ja noch die Leute, die sagen, den Lobpreis, ja, die Erbetung, das mag ich eigentlich sehr, gefällt mir richtig gut. Nur Katharina, also wenn die nicht dabei wäre, wäre es besser. Soll ich dir was sagen? Du vergisst eine ganz kleine Sache. Der Lobpreis ist so, weil ich den Lobpreis leite, weil es dieses Gefäß ist, das der Herr benutzt. Ich sage nicht, dass ein anderes Gefäß nicht genauso gesalbt Lobpreis machen kann. Aber dieser Lobpreis, den du eben genossen hast, der ist durch dieses Gefäß gekommen. Und wenn du Anstoß nimmst an diesem Gefäß unter der Woche, dann bist du am Sonntagmorgen blockiert, das volle Maß an Segen im Lobpreis zu empfangen. Du bist einfach blockiert. Du kannst es nicht. Weil dieser Block noch da ist. Du musst erst diesen Block wegräumen. Du kannst nicht die ganze Woche negativ reden über Pastor Manfred und dich aufregen und am Sonntag hier seine Botschaft über die Ruhe des Glaubens nehmen und in die Ruhe des Glaubens hineinkommen. Das ist unmöglich. Und wisst ihr was? Ich sage nicht, redet nicht negativ über uns. Ich kann sogar so weit gehen und sagen, eigentlich ist es mir relativ egal, was Leute über mich reden, was mich betrifft. Ich forsche nicht danach, was andere über mich reden. Ich schmunzle manchmal, wenn ich Sachen höre. Weil es hat auf mich keinen Einfluss. Ich weiß, was der Herr über mich sagt. Und ich weiß, was mein Weg ist. Und den gehe ich, egal ob es jemand passt oder nicht. Und ich bin gesegnet. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Aber das Problem ist, wenn du negativ redest, dann kannst du den Segen, den der Herr vorbereitet hat, ich erinnere euch, Epheser 2, Vers 10, die guten Werke, die der Herr vorbereitet hat, die du durch mich oder durch Manfred oder durch die Person, an der du Anstoß nimmst, empfangen sollst, eben nicht empfangen, weil du einen Block dazwischen gelegt hast. Du hast den Segen blockiert. Niemand nimmt eine Flasche und sagt, das ist Gift und trinkt sie danach aus. Außer wenn er gestört ist oder sich umbringen will oder so. Aber das ist nicht normal. Niemand nimmt eine Flasche mit etwas Schlechtem und trinkt sie aus, wenn er weiß, da ist was Schlechtes drin. Ich bin manchmal an dem Punkt, dass ich Leuten sage, ja, wenn du die ganze Woche negative Gedanken hast und alles nur schlimm findest, warum kommst du dann am Sonntag hierher? Ich sag dir, warum du kommst. Weil der Heilige Geist eigentlich gesagt hat, das ist deine Gemeinde. Du solltest hier sitzen. Und du wirst aus diesem Ding nicht rauskommen, wenn du nicht umkehrst und sagst, Herr, wenn du sagst, dass ich hier sitzen soll, dann wirst du mir helfen, dass ich das ertragen kann, was da läuft. Und Schritt für, so fängt's an. Und Schritt für Schritt wird der Herr dich dahin führen. Aber solange du dich weigerst, umzukehren und deine Haltung zu überprüfen und wirklich da an den Punkt zu kommen, dass du respektierst und schätzt, und zwar nicht nur das Wort, sondern auch die Gefäße, durch die sie kommen. Weil macht ja eins bewusst, wenn das Gefäß Manfred weg ist, hörst du auch kein Wort mehr von Manfred. Jedenfalls kein frisches, keins mit frischer Offenbarung. Ich stelle gerade schmerzlich fest, wie sehr mir Mirjam im Lobpreisteam fehlt. Wenn ein Gefäß nicht da ist, merkt man, was einem fehlt. Aber sie kommt wieder, preist mir an. Ist ja nur zeitlich. Lass dich nicht an diesen Ort des Anstoßes bringen. Lass uns anschauen, Matthäus 15, Vers 21. Und Jesus ging von dort weg und zog in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu und baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach, ja Herr, und doch essen die Hunde von dem Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, o Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Lasst uns das ein bisschen anschauen. Wir haben vieles schon gesagt. Da ist diese Frau und die ist entschlossen, beharrlich. Die hat eine Ausrichtung, meine Tochter ist schlimm besessen und ich weiß, dieser Mann ist der Einzige, der ihr helfen kann, weil ich habe gehört, dass er Dämonen austreiben kann und niemand anders kann das. Ich habe niemand anders gefunden und egal, was es mich kostet, ich will, dass meine Tochter geheilt wird. Und dann ist sie hinter ihm her. Erbarm dich über mich. Erbarm dich, hilf mir. Und die Jünger sagen, Mann, schick sie doch endlich weg. Also zuerst, Jesus ignorierte sie die ganze Zeit. Es ging offensichtlich schon eine ganze Weile so. Jesus hat sie einfach ignoriert. Er hat so getan, als ob er es nicht hört. Er hat nicht darauf reagiert. Ups, ist aber gemein. Lieblos. Er hat nicht darauf reagiert. Und dann kommen seine Jünger und sagen, komm Mensch, die schreit hier so rum. Jetzt mach doch, schick sie doch wenigstens weg. Sag ihr, du wirst nichts tun oder irgendwas. Sag ihr irgendwas, aber mach, dass sie geht. Und dann dreht er sich rum zu ihr und sagt, wisst ihr, was er zu ihr sagt? Er sagt, mein Auftrag ist, ich bin gesandt zu den Mitgliedern der Gemeinde des biblischen Glaubenszentrums. Jemand kommt und sagt, ich möchte gerne Seelsorge, ich hätte deine Frau und darf die mal zu dir zur Seelsorge? Oder jemand ruft an, kann ich mal zu dir zur Seelsorge? Nein, ich bin gesandt. Mein Auftrag ist, den Menschen des biblischen Glaubenszentrums zu dienen. Das ist mein Auftrag. Das sind die Werke, die für mich vorbereitet sind. Es tut mir leid, ich kann nichts für dich tun. Das ist aber lieblos. So lieblos. Und schließlich läuft sie ihm immer noch hinterher und meldet sich wieder und meldet sich wieder und meldet sich wieder und meldet sich wieder. Und dann sagt Jesus das ein bisschen deutlicher und er sagt, es ist nicht recht, dass man das Brot, das den Kindern gehört, denen, die dazugehören, zu denen ich gesandt bin, nimmt und den Hunden vorwirft. Den Hunden, die irgendwo im Haus sind. Der nennt die ein Hund. Ja, das ist jetzt aber lieblos. Das ist wirklich lieblos. Wie kann Jesus sie einen Hund nennen? Gibt's denn das überhaupt? Lasst uns einen kurzen Sprung machen. Jesaja 45, Vers 9. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Eine Scherbe unter irdenen Scherben. spricht wohl der Ton zu seinem Schöpfer, was machst du oder dein Werk? Er hat keine Hände. Du hast keine Hände, irgendetwas von den Werken Jesu auf der Erde zu tun, solange du mit ihm haderst. Du kannst nicht mit ihm hadern, du kannst nicht an ihm, an der Gemeinde, in die er dich schickt, an dem Pastor, den er dir gibt, um dir zu dienen, rumnörgeln an dem Lobpreisteam, das dich in seine Gegenwart bringen soll, rumnörgeln und hadern die ganze Zeit und dich aufregen, wie lieblos das ist und wie brutal die Bibelstelle ist und das kann man ja nicht so sehen und mein Geld soll ich auch noch bringen und so weiter. Du kannst nichts tun ohne ihn und dann erwartest du, du legst Kranken die Hände auf und sie werden geheilt. Vergiss es. Und das ist einer der Gründe, warum so wenig Kraft Gottes durch die Christen fließt. Das ist einer der Gründe. Und der Grund, warum ich darüber predige, ist, weil ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, durch die Hände des jüngsten Mitglieds, das vielleicht gerade Mitglied geworden ist, oder das, wie der Jeremy 12 Jahre alt ist, die Kraft Gottes fließt. Und zwar nicht nur hier, wenn wir alle zusammen sind, sondern da draußen irgendwo, wo du im Alltag bist. Weil das ist, was Gottes Plan ist. Nicht, dass wir hier in der Gemeinde sitzen und uns gegenseitig kritisieren und zerfleischen und runtermachen und mit unserer schlechten Stimmung am Sonntagmorgen kommen und gucken, ob wir Gleichgesinnte finden. Das ist nicht der Auftrag der Gemeinde und nicht dein Auftrag. Und du kannst nicht erwarten, dass Gott dich in dem segnet. Und vielleicht bist du in einer finanziellen Krise oder in einer Depression oder in irgendeiner anderen Krise. Genau deswegen, genau aus diesem Grund. Mach dir bewusst, der Ton hat keine Hände. Du hast keine Hände, etwas zu tun. Jedes Mal, wenn du Anstoß nimmst an den Dingen Gottes, zerstörst du deine Berufung. Jedes Mal, wenn du in der Gemeinde bist, wo du vom Herrn sein sollst und du nimmst Anstoß an irgendetwas dort, zerstörst du deine Berufung. Manche Leute gehen raus aus der Gemeinde und rennen weg, nicht von der Gemeinde, sondern von ihrer Berufung und auch von Gott. Und dann sind sie irgendwo anders und stehen und suchen, händeringend und Tränen überströmt, die Gegenwart Gottes und suchen den Herrn und finden ihn nicht. Was ist meine Berufung? Leute sind 20 Jahre, gehen sie mit dem Herrn, sind 20 Jahre, leben sie, kennen sie den Herrn und wissen nicht, was ihre Berufung ist, weil sie schon durch 17 Gemeinden gewandert sind und überall irgendwo Anstoß genommen haben. Du musst umkehren von dieser Haltung des Anstoßnehmens. Du bist mit Christus gestorben. Und du könntest sagen, ein Toter hat nichts zu sagen. Und wenn du mit ihm auferstehen willst, dann läuft so, wie er das sagt. Hiob, wisst ihr, was das Problem von Hiob war? Hiob hat gedacht, er kann Gott ein bisschen nachhelfen. Hiob hat sich ständig gerechtfertigt vor Gott. Er hat ständig Opfer gebracht und sich ständig gerechtfertigt aus Angst, er könne einmal nicht gerecht vor Gott dastehen. Manche Leute sind in der Gemeinde und rechtfertigen sich ständig. Ja, aber ich gebe ja meinen Zehnten. Und ja, aber ich mache doch alles. Ich habe alles gemacht für meine Heilung. Aber ich habe doch, und aber ich komme doch zum Gottesdienst. Und aber ich mache doch einen Dienst und so weiter. Solange du haderst, solange du Anstoß nimmst an Gott, kannst du nichts empfangen. Und das musst du dir bewusst machen. Solange du dich ärgerst über Gott, kannst du nichts empfangen. Hiob 9, Vers 4. Er hat ein weißes Herz und ist von ungebrochener Kraft. Es geht um Gott. Wer hat ihm je getrotzt und ist heil davongekommen? Wir leben unter einem Zeitgeist, der uns in eine ganz andere Richtung natürlich zieht. Wir sind es uns gewohnt, überall mitzureden. Wir sind es uns gewohnt, dass unsere Meinung überall gehört wird und wichtig ist und alles. Wir sind uns gewohnt, dass alles so läuft, wie wir es uns versuchen einzurichten. Aber das kannst du mit Gott nicht machen. Du kannst nicht sagen, Herr, ich will meine Berufung, aber ich will so, wie ich es will. Du wirst nicht in deine Berufung kommen. Du wirst nicht in deine Berufung kommen. Du wirst auch nicht in einen Dienst so kommen. Und am Schluss sitzt du irgendwo in irgendeiner Gemeinde und hast das Gefühl, der Himmel ist für mich immer zu. Und das sind dann die Leute, die an allem immer nur was auszusetzen haben. Weil dann hast du dich für den Weg des Haderns und des Anstoßes entschieden. Und weißt du, was an dem Ende steht? An dem Ende von diesem Weg musst du dich fragen, wie kann ich glauben, dass ein Gott, mit dem ich so viel hadere, meine Errettung ist. Wie kann ich glauben, dass der, an den ich so viel Vorwürfe habe, mein Heil ist? Wie kann ich glauben, dass, wenn ich so viel Vorbehalte habe, dass irgendetwas von seinen Dingen funktioniert? Wie kann ich erwarten, wenn ich nichts von dem tue, was er sagt, dass es für mich wirkt? Ich meine, ich erwarte von meiner Waschmaschine auch nicht, dass sie die Wäsche selbstständig wäscht, wenn ich kein Programm einstelle, die Wäsche nicht reintue, das Waschmittel nicht reingebe und den Strom nicht anstelle und den Wasserhahn. Aber, und das ist wieder die andere Seite, wenn du das tust, was der Herr von dir erwartet, auch wenn es manchmal wehtut, auch wenn es manchmal schwierig ist, seinen Mund zu halten und einfach zu sagen, ich weiß es nicht und ich will jetzt nichts dazu sagen. Und sich selber zu sagen, ich verstehe es jetzt nicht, aber ich lasse es stehen und ich segne jetzt die Person, an der ich Anstoß nehme. Ich segne jetzt die Person, die mir zum Stolperstein werden sollte. Weil dann kannst du der anderen Person möglicherweise aufhelfen oder auch nicht. Aber du kannst deinen Weg weitergehen. Hiob rechtfertigte sich ständig vor Gott. Und das hat ihn in ziemliche Probleme gebracht. Haben wir auch nicht Zeit heute. Eins kannst du dir merken, den Grundsatz im Reich Gottes. Und du wirst ihn nicht außer Kraft setzen. Du solltest lernen zu sagen, Gott hat immer Recht. Gott hat immer Recht. Gott hat immer Recht. Jesus hat 100% das Richtige getan. Obwohl er die Frau mit den Hunden verglichen hat. Ganz abgesehen davon, er hat sie nicht einen Hund genannt, sondern er hat sie verglichen. Ihre Stellung in dem Haus war nicht die eines Kindes, sondern die höchstens des Hundes. Das ist etwas anderes, ganz nebenbei bemerkt. Also bevor man jemanden vorwirft, dass er lieblos ist, sollte man erstmal genau studieren, was derjenige gemacht hat. So, und dann kommt die Frau und in Manfreds Übersetzung steht, sie aber sprach demütig. Sie hat sich gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Ich habe nichts zu verlieren. Sie hätte so viel, sie hätte an allem, jedes Mal hätte sie Anstoß nehmen können. Aber sie wollte diese Heilung. Sie wollte diese Heilung für ihre Tochter. Und jetzt war sie schon so weit gegangen. Was hatte sie denn noch zu verlieren? Also setzt sie nochmal nach und sagt, ja, aber wenn die Kinder satt sind, dann kriegen doch die Hunde. Mit anderen Worten, aber Herr, du hast so viel Kraft, ich weiß es, hast du nicht etwas für mich? Und du wirst mich nicht los, bis ich diese Kraft bekomme. Ja, ich habe Mühe manchmal mit den Predigten, die ich hier höre. Und ja, der Lobpreis ist nicht mein Musikstil. Und ja, ich habe manchmal keine Lust, meinen Dienst zu machen. Und ja, manchmal gehe ich auch nicht so gerne zum Gottesdienst. Aber Herr, ich komme und ich komme und ich komme, weil ich sehe, dass du dahinter stehst. Und ich weiß, was ich will. Und Herr, ja, es fällt mir schwer, meinen Zehnten zu geben im Moment, weil ich nicht so viel Geld habe. Aber ich bringe meinen Zehnten und weißt du was, Herr, damit ich von diesem Egoismus freigesetzt werde, bringe ich noch ein Opfer dazu. Warum? Damit ich dir zeige, Herr, ich hänge mich an dich. Es ist mir egal, ob du mich ein Hund oder sonst wie nennst. Ich hänge so lange an dir, bis ich dein Wort in Erfüllung sehe. Die Verheißung, die du mir gegeben hast. Zum Beispiel eben, dass ich alle Zeit in allem alles zur Genüge habe. Und ich weiß, es sitzen Leute hier, die das brauchen. Alle Zeit, in allem, alles zur Genüge. Und ich hänge da dran. Und es ist mir egal. Wie eine Bulldogge. Habt ihr das schon mal gesehen? Wenn so eine Bulldogge, die hängt, die kannst du nicht einfach so wegschleudern, ganz abgesehen davon, dass die schwer sind. Die beißen sich fest, die hängen. Die hängen. Ja, deswegen ist das ja so gefährlich, wenn solche Hunde mit, sagen wir mal, bestimmten Charaktereigenschaften oder das sind einfach bestimmte Eigenschaften. Der Hund ist ein Wildtier, also ohne dass ich da ins Detail gehe. Ja, der Hund stammt vom Wolf ab. Das sind Züchtungen mehr oder weniger, die vom Wolf abstammen. Das ist übrigens genauso wie Katzen. Katzen sind eigentlich Wildtiere. Und wir wundern uns manchmal, wenn sie mal jemand anspringen und kratzen oder beißen. Oder überall hinmachen. Das sind Wildtiere. Das ist in ihrem genetischen Code nicht drin. Und es mag welche geben, denen du das antrainieren kannst. Aber bei den meisten. Ja, und genauso ist es bei einem Hund. Gewisse Hunde haben einen gewissen Jagdtrieb und den kannst du nicht einfach abstellen, nur weil du das Hündchen so süß findest und an der Leine zu Hause haben möchtest. Ja, und wenn so ein Hund sich mal in das Gesicht von jemand verbissen hat, dann kriegst du den nicht so schnell wieder raus. Und das ist nämlich das Gefährliche. Du kannst nicht einfach sagen, hast du, aus, Platz. Ja, so einfach geht's eben nicht. Aber diese Art von Glauben brauchst du, dass du dich so festbeißt, dass du dich so festhängst, dass du dich so rein verkreist und sagst, Herr, ich halte mich fest. Du hast mich in diese Gemeinde gesetzt und es ist egal, kein Pastor und niemand kann mich blockieren, aber ich werde nicht selber einen Weg machen, sondern du wirst einen Weg machen. Ich suche, und ich weiß, Manfred, wir sind eins in dem, wir suchen Leute in dieser Beharrlichkeit. Wir suchen Leute, die so beharrlich sind und das so unter Beweis stellen. Wir suchen diese Qualität in Menschen. Es ist nicht so, dass wir nicht wollen, dass wir nicht Leute in Leiterschaft haben wollen. Aber du kannst nicht so ein Schlappi sein, der jedes Mal, wenn irgendjemand dir irgendwas über die Gemeinde erzählt, was da angeblich gelaufen sein soll oder was die da machen, und da sagst du, du gehst da auch dahin. Ja, manchmal, manchmal. Psalm 119, Vers 165, der letzte Vers für heute. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Und in einer anderen Übersetzung steht, und nichts lässt sie straucheln. Und in der englischen Übersetzung steht, und nothing shall offend them. Also mit anderen Worten, nichts wird sie verärgern. Nichts wird ihnen Ärger bereiten. Sie werden an nichts Anstoß nehmen. Es wird sich nichts anbieten, woran sie Anstoß nehmen. Welche? Die dein Gesetz, die dein Wort lieben. Weißt du, im Herrn, der Psalm 119, ich kann euch den nur empfehlen. Lest den mal, setzt euch da drauf.
Ja, weißt du, wie viele
Verse? Ja, ich weiß, wie viele Verse der hat. Viele. Und die gehen alle nur über das Wort Gottes. Aber da lernst du etwas über das Wort Gottes. Es gibt so viele Gelegenheiten, Anstoß zu nehmen. Es gibt so viele Gelegenheiten. Stolpersteine, all das sind Stolpersteine. Und das nächste Mal, wenn eine Gelegenheit ist und du nimmst innerlich Anstoß, kannst du sagen, bist du noch da hier, verschwinde. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude, ich freue mich im Herrn und ich freue mich über die Gemeinde und ich freue mich, dass ich heute Morgen hier gut angekommen bin und ich freue mich auf den Apero und ich weiß, es wird genügend für mich da sein und ich weiß, es wird genügend am Büchertisch für mich sein. Übrigens, falls wir es dann vergessen, diejenigen, die am Büchertisch dienen, die würden auch gerne am Apero teilnehmen. Deswegen, wenn ihr am Büchertisch was kaufen möchtet, wäre das ganz lieb, wenn ihr ganz gleich nach dem Gottesdienst hingeht. Wir werden noch eine kurze Zeit den Büchertisch aufhaben, aber macht das sofort und dann ist er zu. Weil ich sehe nicht, warum die Leute am Büchertisch heute hungern oder fasten sollen. Die gehören genauso zur Gemeinde dazu. Also wenn du ein Buch kaufen willst, eine gute Gelegenheit, kannst du deinen Glauben trainieren. Wisst ihr, manchmal haben wir so eine Angst, zu kurz zu kommen. Da kannst du deinen Glauben trainieren. In allem. Du fängst an mit ein bisschen Essen. Oh, da hast du einen guten Kuchen gesehen. Von dem will ich unbedingt. Herr, ich vertraue dir, dass, wenn ich zum Apero komme, noch ein Stück da ist. Und dann kommst du vielleicht hin und es ist kein Stück mehr da. Und dann drehst du dich um und dann steht vielleicht irgendjemand neben dir und sagt, guck mal, ich habe noch ein Stück Kuchen für dich. Der Herr hat 100 Wege, dich zu versorgen. Und selbst wenn kein Stück mehr da ist, dann sagt der Herr zu dir, guck mal, wie viele Kalorien du gespart hast. Das tut dir gut. Ich meine, das betrifft nicht jeden, ja? Aber der ein oder andere hat ja auch dieses Luxusproblem vielleicht, ja? Du musst nie Anstoß nehmen an den Dingen. So, und so fängst du an. Und das geht weiter, dass niemand deinen Platz in der Gemeinde einnehmen kann. Wenn du an einer bestimmten Position in der Gemeinde mitdienen möchtest, dann gehst du den Weg, dich dahin zu qualifizieren. Nimmst nicht ständig Anstoß, weil jemand anders im Moment diese Position dort hat. Wisst ihr, bei uns ist alles in Bewegung. Bei uns sind Dinge in Bewegung. Und die jetzt leichter sind und jetzt in Verantwortungsaufgaben sind, die planen und denken schon in anderen Dimensionen, jedenfalls einige von denen. Das heißt, die werden irgendwann weitergehen in andere Aufgaben. Dann ist dieser Platz wieder frei. Du musst also gar nicht Anstoß nehmen und dich aufregen, die brauchen ja gar niemanden mehr. Sondern du kannst dich vorbereiten. Okay, wenn er weitergeht, werde ich nachrutschen. Wenn er weitergeht, werde ich nachrutschen. Unser Ziel, unser Plan ist, dass wir irgendwann hier mal mehrere Pastoren angestellt haben. Dass wir nicht mehr die sind, die alles, sondern wir haben auch noch andere Pläne. Das sind so viele Stellen zu vergeben. Ich habe schon lange eine Stelle für einen Chorleiter zu vergeben. Es sind Stellen für Lobpreisleiter zu vergeben. Ein Lobpreisleiter reicht doch lange nicht aus. Ich meine, guckt euch doch mal an, wie schwierig das für mich ist, wenn Miriam ein Baby bekommt. So sehr ich mich drüber freue. Versteht ihr, das ist doch nicht so, dass alle Plätze sind besetzt. Mich braucht hier niemand, ich gehe wieder. Aber du musst anfangen, dich zu qualifizieren und den Weg zu gehen. Und du musst dort anfangen, wo du jetzt stehst. Und vielleicht musst du erst lernen zu dienen. Vielleicht musst du erst lernen, jeden Sonntag zu kommen. Vielleicht musst du lernen, mal ein Fußballspiel abzusagen oder irgendwas, um zu kommen am Sonntag. Vielleicht musst du lernen, deine Verwandten, die dir am Nacken sitzen, ein bisschen zu widerstehen und zu sagen, ich habe noch Verwandte, die sind mir noch näher. Mein Vater, heute kümmere ich mich um meinen Vater am Morgen. Ich komme am Nachmittag zum Kaffee oder am Samstag. Preis dem Herrn. Und es ist leicht. Und ich sage euch, was dann kommt an Herrlichkeit, was du an Kraft, was du an wunderbaren Dingen erleben kannst, wenn du nicht Anstoß nimmst. Und ich rede aus eigener Erfahrung. Ja, ich habe ein jahrelanges Training hinter mir und bin noch drin, mich nicht über Sachen zu ärgern. Das ist manchmal nicht leicht. Aber niemand sagt, dass das Leben mit dem Herrn leicht ist. Und du willst auch kein leichtes Leben. Oder warum gehst du denn sonst in so einen Abenteuerurlaub und malochst da über Berge und was weiß ich was alles? Stellst dich auf die Spitze von irgendwelchen Hängen und versuchst mit den Skiern heil runterzukommen. Oder womöglich nur mit einem. Das ist mir sowieso völlig unverständlich, wie man auf einem Ski da, also auf so einem Snowboard da runterfahren kann. Warum machst du das denn? Warum hast du die Furcht, die du da nicht hast, warum hast du die auf einmal in der Gemeinde? Da siehst du, wir haben alle diese Qualitäten in unserem Leben, dass wir überwinden können, dass wir Abenteuer wollen, dass wir Herausforderungen wollen. Nur komischerweise schieben wir die Gemeinde immer in die Langweiler-Ecke, in die Freizeitecke, irgendwo ganz hinten. Aber da bist du in dieser Gemeinde falsch. Weil hier gibt es wirklich Abenteuer mit dem Herrn zu erleben. Herausforderungen, Glaubensherausforderungen, immer wieder neu überwinden, immer wieder sich neu trainieren. Ja, und für den Moment ist es nicht so spannend. Ist auch für einen Sportler nicht das tägliche Krafttraining das, was ihm den Kick verschafft, sondern der Wettkampf dann. Preis dem Herrn. Und dann stehst du am Sonntag hier gut. Und ich meine, ihr könnt die Leute vom Lobpreisteam fragen, es ist nicht immer einfach, dahin zu kommen, dass am Sonntagmorgen die Salbung so da ist. Aber wenn sie dann da ist, dann stehst du da und du weißt, oh, es hat sich so gelohnt. Oh, ich werde es immer wieder tun. Seid ihr ermutigt? Amen. Seid ihr ermutigt, keinen Anstoß zu nehmen? Amen. Amen.